Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole. Heute heißt es bei uns nah bei der Leut, denn wir wollen uns mit Regionalwährungen beschäftigen. Fast zeitgleich mit der Einführung des Euro wuchs das Interesse an solch örtlich begrenzten Währungen. Zwar ist das Konzept schon älter und keineswegs nur in Europa vertreten, aber man kann das doch sehr gut verbinden mit dem Euro und kann dieses Phänomen zunächst einmal als Reaktion auf die Globalisierung und auf die Internationalisierung begreifen.
Einige Befürworter einer solchen Währung sprechen sich im Zuge dessen auch für ein Europa der Regionen statt der Nationen aus. So zum Beispiel Bernard Litère und Margaret Kennedy. Letztere haben wir schon in Folge 124 kennengelernt. Kennedy war eine bekannte Zinskritikerin und wir wollen heute nicht so sehr auf die ideologischen Probleme zu sprechen kommen, die vielen Plädoyers für Regionalwährungen zugrunde liegen. Nur so viel. Überall schimmert die Idee einer regionalen, eigentlicher, gesunden Wirtschaft durch, die mithilfe einer eigenen Währung vor bösen äußeren Einflüssen geschützt werden soll. Protektionismus im Kleinen also.
Beschworen wird mitunter ein idyllisches Bild von einem natürlichen Wirtschaften, das gesund, ökologisch und wohlstandbringend für alle sein soll. Nicht selten wird das mit patriotischen Tönen untermalt. Konsumenten, Arbeitgeber und Arbeitnehmer bilden eine feste Gemeinschaft, in der alle solidarisch miteinander sind und Handel treiben. Man kann sich gut vorstellen, wie anschlussfähig das für allerlei rechte Diskurse ist. Jedoch wollen wir es uns so einfach nicht machen und aufgrund der Sprache, also da ist dann auch die Rede von Lebensräumen, von Heimatverbundenheit, ein ökonomisches Konzept jetzt verwerfen. Es geht darum, das ökonomisch zu analysieren und dann zu hinterfragen. Es genügt zunächst einmal aber festzustellen, dass der in den Nullerjahren an Fahrt aufnehmende Trend zu einem Symptom, zum einen ein Symptom für die Krise ist, ja, also diese Regionalwährungen, dieser Wunsch danach kommt nicht von ungefähr, und zum anderen ist es auch eine Bewältigungsstrategie angesichts komplexer und komplizierter globalökonomischer Zusammenhänge.
Das ist die Weiterführung zweier Linien, die wir in der angesprochenen Folge 124 und in Folge 120 ausführlich dargestellt haben, die Zinskritik und Silvio Gesells Schwundgeldidee. Bei den Regionalwährungen sind diese Prämissen die Voraussetzung für die praktische Umsetzung. Wir erinnern uns, Zinskritiker glauben fälschlicherweise, dass der Zins das Hauptproblem des Kapitalismus sei. Der Zins wird verantwortlich gemacht für den Wachstumszwang, dafür, dass die Armen immer ärmer werden, weil sie die Zinslast erdrückt, und die Reichen immer reicher, weil ihre Vermögen durch das exponentielle Wachstum des Zinseszins rasant steigen würden. Warum das Unsinn ist, das haben wir bereits erklärt.
Was wir beobachten können bei den Anhängern von Regionalwährungen ist, dass zwei Diskurse zusammengehen. Also zum einen hat man den deflationären Diskurs, die Angst vor Deflation und davor, dass sich wirtschaftlich gar nichts mehr tut. Aber auch die Inflation, werden wir sehen, spielt eine Rolle. Auch davor hat man große Angst. Wahrscheinlich will man so suggerieren, dass man den goldenen Mittelweg parat hat. Gesell entwickelte ja das Konzept des Schwundgeldes, das in gewisser Weise in Wörgl Anfang der 1930er Jahre realisiert wurde. Es ist Geld, das stetig an Wert verliert, sodass es sich nicht lohnt, es zu horten. Dadurch wird das Geld schnell wieder in Umlauf gebracht, der Konsum und damit die Wirtschaft angekurbelt. So ist es auch bei vielen Regionalwährungen. Nicht alle, aber einige verlieren mit der Zeit, nach 3 Monaten, nach einem Jahr, an Wert. Wir schauen uns gleich eine solche Währung etwas genauer an. Neben diesen beiden Traditionslinien gibt es dann noch eine weitere, die schon angesprochene Angst vor der Inflation. Die kennen wir aus gewissen Zusammenhängen und diese Angst darf auch hier nicht fehlen. Die Geldmenge müssen dringend demokratisch kontrolliert werden, heißt es da. Das regionale Geld ermögliche dies, weil man sich ein Stück weit zumindest von der EZB unabhängig mache.
Jetzt mal abgesehen davon, dass sich hier so ein bisschen die neoliberale Friedman-Schule mit einem diffusen Antikapitalismus verquickt, können wir an dieser Stelle festhalten, Regionalwährungen können sich von der EZB bzw. genauer vom Euro in keiner Weise lösen. Sie sind fest an den Euro gekettet und das erkennen die meisten Befürworter von regionalem Geld implizit dadurch an, dass sie von Komplementärwährungen sprechen. also die ergänzen sollen und nicht ersetzen. Kennedy und Litter schreiben, eine Komplementärwährung stellt eine allgemeine Übereinkunft innerhalb einer Gemeinschaft dar, etwas anderes als das offizielle gesetzliche Zahlungsmittel für den Austausch von Gütern und Dienstleistungen zu akzeptieren. Und sie betonen, dass diese Währungen neben der offiziellen Währung existieren, diese jedoch nicht ersetzen soll. Der Wert einer Regionalwährung orientiert sich daher de facto am Wert des Euro.
Man kann das auch mit anderen Modellen im Übrigen durchspielen. Wir bleiben jetzt mal bei den Regionalwährungen. Es gibt auch so Zeitgutschriften, die man sich gegenseitig verteilen kann. Da glaubt man dann zum Beispiel auch die Pflegekrise mit in den Griff zu bekommen. Wenn ich dir jetzt 2 Stunden Zeitgutschrift gebe, dann kannst du dafür eine Pflege in der Familie übernehmen und hin und her. Ähnliches Konzept, das auf so komplementären Ideen beruht.
Das haben tatsächlich auch damals ja einige Frühsozialisten gefordert, dass sie, oder nicht Frühsozialisten, sondern ein paar Sozialisten, auch zu Zeiten von Marx, dass sie gesagt haben, naja, wenn wir nun sehen, dass die Arbeit die Quelle des kapitalistischen Reichtums ist, soll der Sozialismus dann nicht eigentlich so organisiert werden, dass man sich quasi die Stundenzettel hin und her schiebt. Da hat Marx eine sehr pointierte Kritik zugeschrieben, die wir vielleicht ein andermal auch behandeln sollten.
Ja. Adaptiert wird dieses Regionalwährungskonzept zum Beispiel auch aus privatwirtschaftlichen Konzepten, wo das schon vorgelebt wurde, so kommen Kennedy und Litter auf die Bonusmeilen zu sprechen. Weiß ich gar nicht, ob es die noch gibt. Jedenfalls war das immer mal so ein, da gab es auch schon so Politiker-Affären,
die sich dann Bonusmeilen eingeheimst haben
und sowas. Vermutlich, ja. Vielflieger können Bonusmeilen sammeln und diese dann nicht nur einlösen für das nächste Flugticket, sondern auch andere Waren damit kaufen. Manche Kreditkartenanbieter akzeptieren Bonusmeilen als Zahlungsmittel. Das heißt jedoch nicht, dass hier eine vom Euro losgelöste Währung entstanden ist, sondern der Wert der Währung Bonusmeile ist am Euro ausgerichtet. Aber schauen wir uns jetzt mal die bekannteste oder eine der bekanntesten Regionalwährungen in Deutschland an, den Chiemgauer.
Ja, vielleicht haben einige vom Chiemgauer schon gehört. Wie viele Regionalwährungen es weltweit gibt, das ist schwer zu sagen. Es sind jedenfalls Tausende, wenngleich viele Regionalwährungen nach ein paar Jahren wieder verschwinden, weil sich niemand mehr um die Organisation kümmern will oder sie wenig Akzeptanz in der Bevölkerung finden. Der Chiemgauer existiert schon verhältnismäßig lange. 2003 wurde er eingeführt, damals mit Unterstützung der Waldorfschule. Inzwischen ist ein Verein für die Verwaltung der Währung zuständig. Genutzt werden kann die Währung in den Landkreisen Rosenheim und Traunstein. Das heißt, sie steht damit knapp 500.000 Einwohner zur Verfügung. Und es gibt den Chiemgauer sowohl in Form von Gutscheinen, die ausgegeben werden und die alle 3 Monate mit einer Marke versehen werden müssen, da das Geld an Wert verliert, ähnlich wie damals in Wörgl beim Schwundgeld, wir erinnern uns. Und man kann den Chiemgauer jedoch auch digital über eine Regiocard nutzen.
Nehmen wir an, wir ziehen jetzt nach Rosenheim und wollen den Chiemgauer verwenden. Wie würde das aussehen? Nach wie vor haben wir auf unserem Konto Euros liegen. Wir können ja jetzt zum Beispiel schwerlich sagen, bitte unterstützt diesen Podcast finanziell nur noch mit regionalem Geld. Wäre eher schwierig. Nun, jetzt können wir aber 100 Euro von der Bank abheben und diese umtauschen in Chiemgauer. Es handelt sich ja um eine Komplementärwährung und beim Chiemgauer ist es so, dass die 1:1 umgetauscht wird. Das heißt, wir erhalten an einer der Ausgabestellen für die 100 Euro dann 100 Chiemgauer. Oder wir lassen uns das Geld auf die Regiocard überweisen. Jetzt können wir damit einkaufen gehen, allerdings nur vor Ort und nur bei jenen Händlern, die das regionale Geld akzeptieren.
Jetzt gibt's schon vor Ort einige Unternehmen, die das auch tun. Aber für die besteht ein gewisses Risiko, beziehungsweise ich sag mal ein gewisses Problem. Nehmen wir an, wir kaufen beim Bäcker Brötchen für 100 Chiemgauer ein, dann kann der Bäcker dieses Geld zwar in Euro umtauschen, aber er würde 5 Euro dabei verlieren und lediglich 95 Euro ausgezahlt bekommen. 2% sind für die Verwaltung des Chiemgauers vorgesehen und 3% gehen an örtliche Vereine und soziale Einrichtungen. Man wird also bestraft, wenn man den Chiemgauer in Euros umtauscht. Man könnte auch sagen, es wäre wahrscheinlich, dass das Roland Tichy sagen würde, Strafzinsen werden hier quasi verlangt, wenn man seine Euro dafür haben möchte. Und dadurch soll natürlich ein Anreiz bestehen, dass man die nicht in Euro umtauscht, sondern wieder in der regionalen Wirtschaft ausgibt.
Ja, du sollst lernen, solidarisch zu sein mit deinen Nächsten aus der Region, mit deiner Heimat und so weiter und so fort. Der Chiemgauer Erfinder Gellery hat auch in einem Interview dann mal darauf angesprochen, so einem Fernsehbericht war das, glaube ich, das auch eigentlich so akzeptiert, als man ihm sagte, ja, das ist ja eigentlich eine Art Zwangsjacke, die man dann da monetär hat. Und sagte, ja gut, er hat es dann auch noch vergleichen wollen mit einem Fitnessstudio. Also da sei man ja dann auch angemeldet und würde immer bezahlen müssen. Und das tut aber am Ende auch der Gesundheit gut, denn man bekommt ja so den Antrieb, dass man wieder ins Fitnessstudio geht. Also sehr eigenartig. Es ist nicht so ein freiheitliches, individualistisches Konzept, sage ich mal. Sehr viele Regionalwährungen sind auch so konzipiert. Mit dem Geld sollen soziale Projekte gefördert werden und man kann dann unendlich diese Geschichten lesen. Seit der Einführung von Währung XY konnten wir schon 3 Tischtennisplatten für die Grundschule anschaffen. Hier werden also kommunale Aufgaben auf den Bürger abgeschoben und wir wissen, eigentlich könnte der Staat und damit auch die Städte, Länder, Kommunen sehr viel mehr Geld ausgeben. Das wären alles sinnvolle Investitionen. Das würde das Land reicher machen, die Lebensqualität verbessern. Es müssten Tischtennisplatten zuhauf da sein, wenn sie gebraucht sind, und auch müsste kein Schwimmbad geschlossen werden. Dafür braucht man jetzt nicht Regionalgeld.
Ja, die Regionalgeldanhänger können das selbstredend nicht erkennen. Sie haben eigentlich nur eine winzige Charity-Funktion in die Währung eingebaut, die aber unerheblich ist. Schließlich könnte man auch ohne diesen bürokratischen Aufwand einfach so örtliche Vereine und Projekte finanziell unterstützen, wenn man denn nur wollte. Der Ertrag ist zudem auch ehrlich gesagt eher gering. Also bei vielen Regionalwährungen ist es so, dass nur wenige Prozent der örtlichen Transaktionen mit der jeweiligen Währung verrichtet werden. Man könnte also sagen, das ist in erster Linie ein Marketing-Gag. Städte sind kaum noch voneinander zu unterscheiden. Die Einkaufsstraßen sehen eigentlich alle ziemlich gleich aus und da versucht man sich auf diese Weise eine Identität zu konstruieren und eine Kundenbindung herzustellen. Denn die Idee von regionalem Geld ist, dass Menschen mehr Geld in der Region ausgeben, und das kennen wir ja eigentlich auch schon von Gutscheinheften für Restaurants an der Mosel oder Kultureinrichtungen in sonst wo.
Ja, man kann auch da tatsächlich so eine regionale Bindung knüpfen, aber das schaffen die Unternehmen auch ganz von selbst. Ja, also wenn du jetzt sehr gute Restaurants hast, dann werden die mit regionalen Winzern zusammenarbeiten und dann gibt es da irgendwelche Netzwerkeffekte. Im Übrigen gibt es auch jemand, der in Japan das entwickelt hat, der sich am Silicon Valley orientiert und sagt, das sei so toll, wie da so Netzwerkeffekte entstehen, aber meinte dann, das sei dezentral. Und wenn man ihr eines sagen kann, dann ist ja das Silicon Valley der Ort, wo am meisten zentralisiert wird, wo jemand wie Peter Thiel noch sagt, Monopole sind großartig, Wettbewerb ist eigentlich was für Schwächlinge, man muss ein Monopol durchsetzen. Also es ist ganz, ganz interessant, worauf die sich beziehen, was dann aber doch mit der Realität sich wenig deckt.
Ja, und auch der Chiemgauer, ist jetzt ja nicht ganz und gar dezentral, ne?
Nee, eben. Ja. Also das ist auch gar nicht, also was soll das sein und welchen Sinn hätte es auch? Nun, wenn man das Geld nicht umtauscht, sondern damit wieder Regionales kauft, stärkt man die heimische Wirtschaft, lautet der Ansatz beim Regiogeld. Dass das Grenzen hat, liegt auf der Hand. Unser Bäcker kann die 100 Euro vielleicht in der Kneipe lassen oder beim Metzger ausgeben, jedoch wird er damit jetzt nicht eine neue Rührmaschine, die in NRW produziert und verkauft wird, kaufen können. Es ist auch eine eigenartige Vorstellung von regionaler Produktion. Was ist denn wirklich regional? Bei Wein kann man das sagen, Fleisch vielleicht auch, aber das hat doch sehr enge Grenzen. Ich sah beispielsweise einen TV-Bericht über Regionalwährung, da war eine Kundin im Edeka, die zahlte mit so einer Regionalwährung, um dann zu sagen, dass sie die regionalen Produkte unterstützen will. Und vermutlich stammen 95% des Supermarktsortiments natürlich nicht aus der Region. Man möchte das Handwerk damit stärken. Da würde ich sagen, naja, das ist eh schon fast immer regional. Man wird nicht, wenn man ein neues Bad braucht, jemanden aus dem Ausland herholen oder 500 Kilometer entfernt anfragen, sondern man versucht, möglichst nah Leute zu bekommen. Dann geht es um die Energie, die möchte man regional bezahlen und lösen und produzieren, und Lebensmittel. Und bei Lebensmitteln, denke ich, ist das ziemlich begrenzt. Wir können ja gern darüber sprechen, welche Lieferketten verkürzt werden können, und wir brauchen dringend ein anständige Gesetze, ein Lieferkettengesetz und so weiter, das Ausbeutung von Mensch und Natur unterbindet, aber die Vorstellung einer regionalen Wirtschaft ist illusionär. Das kann ja jeder selbst mal nachvollziehen, man muss ja nur mal um sich blicken, wenn man gerade den Podcast hört, wo hört man den, welche Waren umgeben einen da, was ist da wirklich aus der Region, was man am eigenen Leib trägt und so, das hat doch arge Grenzen. Und das ist auch gar nicht schlimm, weil wir ja in einer arbeitsteiligen Welt leben. Dieses Rad der Geschichte zurückzudrehen, würde unser Leben nur unnötig verkomplizieren, würde vieles teurer machen und ständig Knappheiten hervorrufen.
Ja, ich glaube, das Ayn Rand-Buch, was wir damals gelesen hatten, Wolfgang, das steht hinter mir im Bücherregal und ich glaube, das ist von einem Jenaer Verlag. Aber ich glaube, Wahrheit ist auch das aber woanders gedruckt worden. Aber naja, wir sehen an der Konzeption sehr schön, viel Geld zu haben, hilft einem nur, wenn man damit auch etwas kaufen kann. Also 1 Milliarde Chiemgauer bringen einem wenig, mit 1 Milliarde Euro sieht das schon anders aus. Und zudem müsste man diese Chiemgauer auch rasch ausgeben, sonst verlieren sie an Wert. Und wir sprechen hier jetzt nicht von einer Inflation, die es immer vielleicht gibt, sondern wir sprechen davon, dass der auch, also die Währung auch nominal an Wert verliert. Also der Chiemgauer hat einen Umlaufimpuls von 0,016% pro Tag. Das bedeutet pro Jahr 5,84%, die Währung nominal an Wert verliert. Dadurch wird also ein Impuls gegeben, das Geld auch auszugeben, weil das sonst weniger wert ist. Und das ist ganz klar an Silvio Gesell orientiert, nur eben leicht modernisiert. Es gibt Regionalgeldkonzepte, auch rein mit digitalem Geld. Etwa gibt es in Griechenland Komplementärwährungen, die während der Eurokrise entstanden sind und die rein digital verbucht werden. Und wer da jetzt an die Blockchain denkt, der liegt nicht ganz falsch. Im Prinzip kann auch die Blockchain-Technologie diese Praktikabilität erleichtern. Auch wenn Kryptowährungen anders ausgegeben und kontrolliert werden als regionales Geld, verbindet beide Konzepte die Skepsis gegenüber der staatlichen Währung und vor allem der Ausweitung der Geldmenge.
Kennedy und Litea schreiben, mit der Aufgabe des Goldstandards entwickelte sich die Inflation im 20. Jahrhundert zur Hauptgeißel der nationalen Währungen. Sogar die nach dem Zweiten Weltkrieg stabilsten Währungen, die deutsche Mark und der Schweizer Franken, büßten zwischen 1970 und 2000 die Kleinigkeit von 60% ihres ursprünglichen Werts ein. Im selben Zeitraum verlor der US-Dollar 75%, das britische Pfund gar 90%. Nun, was sagen wir dazu? Das mag ja stimmen, aber damit ist ja nichts ausgesagt, wenn man nur auf den nominalen Wert blickt, jedoch das Wirtschaftswachstum der vergangenen Jahrzehnte, die Lohnentwicklung, all das ausblendet. Und hinzu kommt ja auch noch der technische Fortschritt. Wer vor 20 Jahren 200 Euro für ein Handy ausgab, bekam einen Apparat, mit dem man telefonieren, SMS versenden und Snake spielen konnte. Heute erhält man ein Smartphone, das tausende weitere Funktionen hat. Aber die Regionalgeldbefürworter fetischisieren lieber die Geldmenge, die von den entsprechenden Ausgabestellen oder Vereinen streng reglementiert wird. Und man fragt sich auch, wenn sich das jetzt nicht verändert hätte, also wenn der Wert noch so wäre, ja, wenn diese 50-60% da nicht gewesen wären, also was glauben die, wären wir dann alle 75% reicher oder wie stellen die sich das vor?
Ja, da hätten wir trotzdem die gleichen Lohnzuwächse gehabt nominal, aber der Wert der Währung selbst wäre genau gleich geblieben, Wolfgang, ist doch klipp und klar. Es mutet ein wenig wie ein Schildbürgerstreich an, wenn man glaubt, so könne man die Macht der EZB begrenzen. Es handelt sich, wie gesagt, um eine Komplementärwährung, um eine, die ergänzt und nicht ersetzt, und man ist damit ganz und gar abhängig vom Euro. Sollte es eine starke Inflation im Euroraum geben, würde das genauso den Chiemgauer oder den Bremer Roland oder den Elbtaler betreffen, wie auch keine Entkopplung der lokalen von der globalen Wirtschaft mehr möglich ist. Also kein Unternehmen wird sich jetzt so umstrukturieren, dass es vorwiegend regional seine benötigten Waren kauft oder vom Export in andere Regionen oder Länder absehen. Wir haben während der Pandemie gemerkt, wie schwierig es ist, selbst einfachste Waren wie Masken im Inland einfach mal so schnell und kostengünstig zu produzieren.
Im Zuge des Mangels gab es ja viele Stimmen, die das Ende der Globalisierung verkündeten, weil nicht genügend Masken aus China kamen. Dazu ist zu sagen, es gab eine plötzliche Nachfrage, die alles vorher Dagewesene übertraf. Selbstverständlich kommt es dann zu Engpässen. Das wäre in einer staatlich organisierten Wirtschaft auch passiert. Man könnte eher sagen, dass wir in der Pandemie gesehen haben, wie gut die Lieferketten im Regelfall funktionieren. Nach kurzer Zeit gab es Masken en masse. Auch Schnelltests lagen Monate vorher in ausreichender Stückzahl im Ausland bereit, ehe die Bundesregierung sich durchringen konnte, mal diese auch zuzulassen. Besonders komisch ist es, wenn selbst in einer Finanzmetropole wie Frankfurt nun das regionale Geld Mein Gold, ja, du siehst den Wortwitz, ja. Mein Aha. Gold, ja. eingeführt wird. Da will man offenbar nochmal den Versuch starten, gegen Windmühlen zu kämpfen.
Ja, Regionalgeldanhänger, die versprechen, durch die Einführung werde die Arbeitslosigkeit sinken, die Infrastruktur verbessert werden und die finanzielle Liquidität für kleine und mittlere Unternehmen wachsen. Wahrscheinlich kommt auch irgendwann der Messias wieder. In Wahrheit ist regionales Geld ein Tropfen auf einen sehr heißen Stein. Man kann eigentlich nur mit dem Kopf schütteln, wenn Kennedy und Litter erklären, mit der Einführung der Regios schlagen wir einen Weg vor, der weder kapitalistisch noch sozialistisch ist und doch die besten Seiten beider Systeme umsetzen hilft. Nee, also sozialistisch ist daran überhaupt nichts. Es werden keine Betriebe vergesellschaftet. Es wird nicht die Wirtschaft gesellschaftlich organisiert. Die Ausbeutungsverhältnisse bleiben exakt dieselben, beziehungsweise vielleicht verschärfen sich noch, wenn es zum Beispiel heißt, dass Arbeitgeber einen Teil des Lohns in der Regionalwährung auszahlen. Das ist dann quasi ein Eingriff des Arbeitgebers in die Freiheit des Arbeitnehmers, denn verfügt wird damit, wo das Geld ausgegeben werden kann.
Mit solchen Konzepten geht auch eine Entpolitisierung einher. Es stimmt ja, dass viele Regionen wirtschaftlich abgehängt sind. Nur helfen da Regionalwährungen weiter? Ulrich Schneider vom Paritätischen Wohlfahrtsverband machte dies kürzlich mit Blick auf die Armut in Deutschland ja mal deutlich, wie tief da ein Riss ist in den Ländern zwischen den einzelnen Bundesländern. In Bayern haben wir eine Armutsquote von 11,6%. In Bremen liegt die Armutsquote bei 28,4% und in den einzelnen Regionen sieht das dann verglichen noch einmal dramatischer aus. Da hilft keine Regionalwährung, sondern nur eine soziale und investitionsfreudige Politik. Und ich frage mich ohnehin, wenn wir mal annehmen, dass der Kapitalismus noch eine Weile Bestand hat, können wir uns dann nicht wenigstens darauf einigen, dass wir mal gemeinsam modern werden, anstatt das Rad der Zeit zurückzudrehen und zurückzuwollen zu einer Dorfwirtschaft. Das Fiat-Geld und die Zentralbank können uns eine moderne Gesellschaft mit einer modernen Wirtschaft ermöglichen. Da ist Reformbedarf und das kann man auch noch in ganz andere Richtungen schieben, wie wir ja gerade sehen, wenn die EZB sich plötzlich doch auch für Green Deal und alles Mögliche erwärmen lässt und da nochmal anders vorgeht. Also da ist viel, viel Spielraum, aber es ist doch ungeheuer praktisch, dass ich mit dem Euro im gesamten Euroraum bezahlen kann. Online-Shopping ist nicht, wie die Regionalgeldanhänger glauben, grundsätzlich des Teufels. Zweifellos müssen sich da die Arbeitsbedingungen verbessern, die Löhne verbessern und auch ökologische Standards müssen heraufgesetzt werden. Ich sehe allerdings keinen Sinn darin, mich Auto an Auto durch ein Industriegebiet zu schieben, wenn ich das Ladekabel für mein Handy auch online bestellen kann.
Ja, wir könnten auch fragen, welche Gesellschaft soll das abbilden? Also Christine Koller und Markus Seidel schreiben in ihrem Buch Geld war gestern, Zitat, je kleiner die Orte, desto besser würde das System funktionieren, meint der Vater des Regio-Geldes Gallery. Am erfolgreichsten liefe das Alternativgeld in Gemeinden mit 1000 bis 4000 Einwohnern im österreichischen Langeneck im Vorarlberg, einem 1200 Einwohnerort, sind fast alle dabei. Jeder kennt jeden, die Gemeinde steht voll dahinter, erklärt Gallery. Doch auch in Großstädten ließe sich die Idee des Regiogeldes umsetzen, etwa wenn man seinen Radius auf bestimmte Stadtteile begrenze, in denen ein starkes Gemeinschaftsgefühl herrsche. Da hat man wirklich den Eindruck, der ist noch niemals in der Großstadt gewesen. Was soll denn da für ein Gemeinschaftsgefühl herrschen? Also selbst in so Gebieten, wo man sagt, das hat sowas Kiezartiges. Ja, wenn man in Berlin, in Kreuzberg oder in Schöneberg irgendwo unterwegs ist, ist es doch de facto trotzdem so, dass sich da kaum jemand wirklich gegenseitig kennt. Also da kennen vielleicht noch viele den Besitzer vom örtlichen Café oder so, aber abgesehen davon kennen sich die Leute ja auch nicht wahnsinnig gut und haben da auch keinen großes Gemeinschaftsgefühl. Und auch da wäre mal zu fragen, ist es nicht auch irgendwie ein sehr falsches Gemeinschaftsgefühl zu glauben, dass nur weil man alle so an einem Ort lebt, dass man deshalb mehr Solidarität miteinander ausüben müsste als mit Menschen, die weit weg wohnen. Aber all das scheint da als Frage eher unbeliebt zu sein. Und man bekommt sehr stark den Eindruck, die Regios, die sind weniger Tauschmittel als Kompensationsmittel. Und zwar kompensiert werden soll die durch die Globalisierung und auch durch den Kapitalismus natürlich entstandene Überforderung, die die Menschen nun einmal haben.
Leben in der Stadt, aber dann bitte wie auf dem Dorf. Man weiß es ja von so Umfragen von Großstädtern, dass über die Hälfte oft nicht eine Person nennen kann, in derselben Stadt, der sie einen Schlüssel für die Wohnung anvertrauen könnte, wenn mal irgendwas ist oder so. Also solche Umfragen gibt es ja. Also das, wir haben eine große Vereinsamung, Versingelung und so weiter. Also da jetzt von so einer Gemeinschaft zu sprechen, wo jeder jeden kennt, das ist doch sehr, sehr urig gedacht, sage ich mal. Und warum soll man sich auch begrenzen? Also das Problem am Kapitalismus ist sicherlich nicht, dass wir eine überaus praktische Währung haben und ein großes, über einen engen Radius hinausgehendes Angebot nutzen können. Das ist tatsächlich ein riesiger Vorteil des Systems. Wir profitieren im Übrigen sehr davon, die wir lesen, Musik hören und so weiter. Ja, also wir lassen uns auch das Buch aus Amerika kommen, das wir unbedingt lesen wollen, oder von allen möglichen Verlagen in Deutschland kaufen wir Bücher und sagen nicht, wir lesen nur noch Heimatliteratur oder so. Ja, das würde uns auch nicht in die Tüte kommen.
Und ich habe ja nun lange genug in einer Stadt wie Berlin gelebt in meinem Leben. Und ganz klar, da würde ich niemals auf die Idee kommen zu sagen, toll, meine kleine Kiezwirtschaft, da fährt ich jetzt mal mit irgendeiner Regionalwährung gerne bezahlen, sondern man ist permanent eigentlich, wenn man in so einer Großstadt lebt, unterwegs, wenn man denn tatsächlich mal was erleben will, wenn die Möglichkeiten, die sich in so einer Stadt einbieten, wenn man die auch ausnutzen möchte, da fährt man halt mal, was weiß ich, ganz vom Norden bis in die Stadtmitte durch, um den einen Film zu sehen, den man sonst auch nirgends sonst in Deutschland zu sehen bekommt.
Ja. Das Problem des Kapitalismus sind nicht die Möglichkeiten, die er bietet. Es sind eher die Probleme, die die Ausbeutung zum Beispiel betreffen von Mensch und Natur. Aber das Thema Ausbeutung, das ist für die Regionalgeldanhänger irgendwie kein Thema, wie auch bei den Zinskritikern nicht. Da machen die lieber mal einen großen Bogen drum.
Ja klar, wenn man diese Idee hat, wir sind hier ja alle vor Ort, wir kennen uns, wir sind solidarisch miteinander, dann kann es natürlich auch eigentlich gar keine Ausbeutung geben. Also ich denke, dadurch wird das auch sehr stark induziert sein, dass man darüber nicht spricht. Ob es in Zukunft noch mehr Regios geben wird, bleibt abzuwarten, aber wir würden sagen, vermutlich dürfte das Phänomen nicht so stark wachsen, denn wer sich heute vor der Inflation fürchtet, wer die Zentralbanken zum Feindbild erklärt, der hat ja nun wirklich im Netz mit der Kryptogemeinde seine Heimat gefunden, die ganz ortsunabhängig ist. Die Regio- und Kryptobefürworter, die verbindet deutlich mehr als sie trennt. Zwar ist eine Kryptowährung international nutzbar und auch ökologisch ein Desaster, aber die Angst vor einer ewig wachsenden Geldmenge und vor einer Hyperinflation finden wir in beiden Strömungen. Vor allem aber eint sie, dass sie nicht die Ausbeutungsverhältnisse verändern wollen, sondern der Ansicht sind, es genügt, technokratisch vorzugehen und ein anderes Währungssystem einzuführen, und schon sind alle Widersprüche des Kapitalismus gelöst. Im Übrigen ist auch der Bitcoin nicht vom Euro oder Dollar losgelöst. Der Wert des Bitcoin wird in Dollar ausgedrückt und das wird auch so bleiben.
Das ist ganz schön, wo du technokratisch sagst. Man wirft ja dann auch gerne von Seiten solcher Regionalgeldanhänger und anderen Leuten davor, ja, die in Brüssel, die bei der EZB und sonst wo, die sind da alle so technokratisch und die spielen eigentlich ja selbst nur Technokratie. Mhm. Also die sagen ja, wir entwickeln jetzt hier mal ein System, die spielen im Prinzip mal Christine Lagarde im Kleinen, ja. Nur alles ein bisschen simpler und funktioniert nicht so ganz. Aber eigentlich unterscheiden die sich gar nicht so sehr. Die Regionalgeldanhänger wettern ja auch gegen große Konzerne. Insofern ist es eine bittersüße Pointe, dass eine Komplementärwährung bereits global existiert, die sich immer weiter ausbreitet. Und ich rede hier nicht von Facebooks Libra. Und zwar hat mich darauf mein Podcast-Kollege Stefan Schulz von den 29ern hingewiesen. Der sagte, naja, der Amazon-Gutschein ist inzwischen für viele eine Komplementärwährung, weil man beim Allesverkäufer nun mal fast alles bekommt. Es ist ja nicht mehr früher wie bei den Gutscheinen, dass man einen bekam und eigentlich aber zu diesem Unternehmen nicht ging. Und dann dachte man, oh Gott, wie löse ich jetzt den Gutschein ein, verschenke ich ihn weiter. Das funktioniert ja bei Amazon alles viel einfacher, da bekommt man fast alles. Also fungiert der Amazon-Gutschein auf Schulhöfen, in Familien, unter Freunden oder auch auf Campsex-Plattformen bereits als Komplementärwährung. Für viele Menschen würde es vermutlich keinen großen Unterschied machen, wenn sie einen Teil ihres Lohns in Amazon-Gutscheinen ausgezahlt bekommen würden.
Das ist ein interessanter Gedanke. Man darf gespannt sein, ob Amazon diese nebenbei entstandene Funktion der Komplementärwährung noch ausbauen wird. Möglicherweise ist Amazon für das Metaverse, wo auch viele digitale Ersatzwährungen existieren, bereits besser vorbereitet als alle anderen Tech-Konzerne.
Am Ende möchten wir noch auf das neue Spezial hinweisen, das am vergangenen Samstag erschienen ist. Ich habe mit der Medienforscherin Mandy Tröger gesprochen. Sie erklärt uns, wie sich die Presselandschaft nach der Wende verändert hat, als westdeutsche Verlage den Osten eroberten. Jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld.
Prosit!
Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypal.me/Ole und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!